Diesen wunderbaren Lobpreis. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürften, dass wir dich loben dürften, dass wir dich preisen dürfen und dass du diesen Gesang von uns angenommen hast als ein Wohlgeruch für dich. Halleluja. Du bist ein guter Gott und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast hier in diesen Raum zu uns, zu jedem Einzelnen von uns und dass du unser Herz öffnest, um dein Wort zu hören, um dein Wort anzunehmen für uns. Denn deine Wahrheit macht uns frei und wir wollen hören, was du uns heute zu sagen hast. Ich bitte dich, dass dein Wille geschieht, Herr. Ich bitte dich, dass dein Wort gesprochen wird. Und ich bitte dich darum, um deinen Segen für meine Lippen, für meine Zunge, damit ich das spreche, was du haben möchtest in Jesu Namen. Ich bitte aber auch, dass die Worte, die von dir sind, in den Herzen ankommen und angenommen werden, Herr. Und kein anderes in Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, heute schauen wir uns einen etwas längeren Abschnitt in der Heiligen Schrift an. Wir schauen uns heute den Beginn der Bergpredigt an im Kapitel 5 im Matthäus-Evangelium. Wenn ich immer so bestimmte Abschnitte lese in der Bibel, dann stelle ich mir das immer vor, in welcher Begebenheit das war, in welche Situation Jesus das hineingesprochen hat, seine Worte, seine Taten gemacht, wie das drumherum so war, wie die Situation war, wie die Menschen gerade, wo er sie abgeholt hat, damit ich das einfach besser verstehe, was sagte da Jesus. Und wenn wir im Kapitel 5 vom Matthäus-Evangelium anfangen, dann dachte ich mir, na, das ist irgendwie schon zu viel. Lass uns da nochmal einen Vers vorher mitnehmen, im Matthäus 4, 25, also ein Vers vorher. Und lass uns da mal reinlesen und mal den Anfang anschauen. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem 10-Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf einen Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und sprach. Soweit erstmal. Es folgten ihm große Volksmengen, unter anderem auch aus Jerusalem. Die Bergpredigt, die war am äußersten Rand, am nördlichsten Rand vom See Genezareth, auf einem Berg. Und wenn die Überlieferung stimmt, was man so liest, wo das genau war, dann war das auf einer Anhöhe, wo man einen wunderbaren Ausblick auf den See Genezareth hat. Nun, wir gehen ja auch gelegentlich mal spazieren und wandern, vielleicht mal an einen schönen Aussichtspunkt und schauen, okay, hier haben wir einen ganz tollen Ausblick auf dieses Dorf, auf diese Stadt, auf diesen See. Und wenn ich mir jetzt die Situation damals mit Jesus so vorstelle, dann sind ja auch welche aus Jerusalem gekommen. Und jetzt bräuchte ich euch mal, wie weit ist es ungefähr vom See Genezareth bis nach Jerusalem? Ungefähr. Ich nehme mal Angebote entgegen. So eher 10, 500 Kilometer, 30 Kilometer, mal kurze Gebote. 70 Kilometer, erstes Gebot. 30 Kilometer. Zu wenig? Also es ist echt zu wenig, viel zu wenig. Also ich war auch einigermaßen überrascht, wo ich da so mal die Landkarte aufgemacht habe und da mal so reingeschaut habe. Wenn man zu Fuß geht und die direkte Linie über die Berge nimmt, sind es in etwa 170 Kilometer. 170 Kilometer. Nicht berücksichtigt das Bergauf und Bergab. Also wenn man einfach nur mal so 170 Kilometer dahin latscht, mangels Fahrrad, mangels Moped, mangels öffentliche Verkehrsmittel, die gab es damals einfach nicht. Da bist du einfach mal in deine Latschen geschlüpft und bist mal losgedackelt, hast versucht, ein bisschen Wasser mitzunehmen und dann geht's los. Und da brauchst du so 30 bis 35 Stunden. Also reine Gehzeit, nicht mit den Pausenzeiten und so, wo man einfach wirklich so mal flott unterwegs ist. Und das sage ich, das ist der Wahnsinn. Also Jesus war damals also schon einigermaßen bekannt. Das war also nicht so eine der ersten Auftritte, die er hatte. Er war einigermaßen bekannt, dass sogar die Leute aus Jerusalem zu ihm gekommen sind. Er hatte also schon, ich möchte sagen, eine kleine Fangemeinde mit sich. Wenn wir dann so weiterlesen, dann lesen wir nichts über das Thema, wie jetzt das Wetter war. oder so, oder wie die Jahreszeit war, und dann interpretiere ich einfach mal so hinein, damit ich mir die Situation ein bisschen besser vorstellen kann. Israel stelle ich mir immer total schön vor. Schönes Wetter, heiß, richtig schön warm, laues Lüftlein, nicht brechend heiß, aber so richtig angenehm, so fast ein bisschen zu warm. Aber nicht kalt. Also in Jerusalem schneit es ja auch gelegentlich mal. Aber so mag ich mir das jetzt hier nicht vorstellen, dass es hier windig war und dass es kalt ist. Also Sonnenschirm wäre schon cool. Sonnenschutz. All diese Dinge waren nicht da. Also hoffe ich einfach, dass ein Baum in der Nähe war. Kein Stuhl, keine Decke, kein Kissen. Aber er setzte sich. Okay. Er hat sich einfach mal hingesetzt. Was hat er dabei? Seine Fangemeinde. Die war da, ganz sicher. Und das finde ich gut. Er beginnt dann in dem 5. Kapitel und es folgen verschiedene Abschnitte. Zuerst die Seligpreisungen, dann die Jünger als Salz und Licht, Worte zum Gesetz, den Propheten und zum Reich der Himmel. Und wichtig ist zum Thema Erfüllung des Gesetzes. Soweit erstmal im 5. Kapitel. Die Bergpredigt geht im 6. und 7. Kapitel dann noch weiter. Wenn ich eine Predigt immer vorbereite, dann überlege ich mir immer so, einerseits, was nehme ich jetzt selbst für mich mit? Weil ich beschäftige mich ja viel, vielleicht viel intensiver zunächst mal, als das so den Anschein macht mit dem Text, worüber ich sprechen möchte und worüber ich auch immer nachdenke, was nimmt jeder Einzelne wohl mit? Welcher Satz, welche Begebenheit, welcher Punkt nimmt jeder Einzelne heute mit? Und da möchte ich euch mal darum bitten, konzentriert euch mal genau auf diesen Punkt. Nicht, was doch am besten dein Nachbar hören sollte. Was der oder der doch, hoffentlich ist der jetzt aufmerksam gewesen, weil das wäre so ein wichtiges Wort für den. Und schade, dass der nicht da ist, weil das hätte der unbedingt hören müssen. Das kann schon mal sein, dass das genau so ist. Aber dann wäre es ganz gut, wenn du genau zu dem auch nochmal hingehst und sagst, du, hast du auf dieses Wort genau geachtet? Und wenn es dann eine Bestätigung für den ist, dass das Wort genau für ihn war, dann ist alles gut und dann ist alles richtig. Aber in erster Linie glaube ich, dass Gott zu uns spricht, zu uns ganz persönlich, zu dir und zu deiner Situation ganz persönlich. Daran glaube ich. Welchen Satz nimmst du heute mit? Um das geht's. Welchen Satz nimmst du heute mit? Jesus sagt, dass wir es ihm gleich tun sollen, was er getan hat. Und noch viel größere Dinge sollen wir tun, als er getan hat. Und die Ferien haben begonnen. Bei vielen hat der Urlaub auch schon begonnen. Und ich glaube nicht, dass Jesus in der Bergpredigt nur so eine halbe Stunde gebraucht hat oder eine Stunde. Und wir sollen ja größere Dinge tun. Also wir nehmen uns heute ein bisschen mehr Zeit mit, oder? Nein, ich glaube nicht, dass dann, wenn eine Predigt besonders lange ist, dass wir dann mehr Sätze mitnehmen. Sind wir uns doch mal ehrlich. Am Ende nehmen wir so einen Satz mit. Einen einzelnen. Vielleicht auch mal zwei oder drei. Und genau um den geht's. Nicht nur heute, sondern auch bei anderen Predigten. Es geht um diesen einen Satz. Welcher ist für dich? Und schreib dir den gerne auch mal zwischendurch auf. Manchmal wird der auch wieder ganz schnell geraubt und dann ist er wieder weg, bis man zu Hause ist. Schreib dir den auf. Er ist für dich. Irgendwie ist mir ein Vers bei der Vorbereitung besonders ins Auge gestochen. Und zwar in Matthäus 5, 17 bis 19. Und vielleicht ist dieser Satz für heute ganz wichtig, aber auch für andere Predigten. Und ich glaube, der ist auch für andere Predigten ganz, ganz wichtig. Denn den Punkt sollten wir immer mitnehmen und nicht vergessen. Ich lese mal nur den Vers 18 vor. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus hat also hier in der Bergpredigt keine neuen Gesetze irgendwie zutage gebracht. Er hat nicht vorhandene Gesetze verändert und hat aus diesen Gesetzen ganz was Neues gemacht. Vielmehr hat er in der Bergpredigt und auch in vielen anderen Aussagen die wir von ihm lesen, die Herangehensweise und die Auslegung von bestimmten Gesetzen angeprangert oder richtig gestellt. Wenn wir also lesen in der Bergpredigt Erfüllung des Gesetzes, ihr habt gehört, dass gesagt ist, das steht ja ein paar Mal da, dann geht es also nicht um die Abschaffung oder um die Veränderung von einem Gesetz des Mose. Denn es wird kein Jota vergehen, so steht geschrieben. Es wird kein Jota vergehen. Er hat es berichtigt, so wie man es damals verwendet hat oder ausgelegt hat. Nun aber zurück zur Bergpredigt. Wir nehmen uns heute mal einen einzigen Abschnitt vor vom Kapitel 5 und nicht das gesamte Kapitel, denn sonst würden wir wirklich all die Zeit ausnutzen, die uns übrig ist mit Urlaub und Ferien und alles. Machen wir erstmal nicht. Tatsächlich glaube ich, dass wir uns heute über das Thema Salz und Licht austauschen sollten. Dazu möchte ich mal vorlesen im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das mit dem Salz und mit dem Licht hat Jesus in eine ganz andere Zeit hineingesprochen, als wie wo wir heute leben und sind und arbeiten. Warum spricht und vergleicht uns Jesus mit Salz? Er sagt, ihr seid das Salz. Er sagt also nicht etwa, du, ich gebe dir mal einen Salzstreuer in die Hand und dann marschier mal los und dann verteile mal das mit dem Salz, weil das mit dem Salz, das ist wichtig. Er trifft also hier eine Feststellung. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er trifft eine Feststellung und sagt uns zu, ihr seid das Salz. Ihr seid das Licht. Warum eigentlich Salz? Und damals waren die Jünger vielleicht in Sachen Gewürze nicht ganz so verpeilt, wie wir das gelegentlich sind. Und dass wir der Meinung sind, Ingwer muss einfach überall rein, weil sonst kann es nicht schmecken. Ingwer ist wichtig. Okay, einverstanden. Aber wirklich wichtig ist, beim Kochen und in der Küche, ist wirklich wichtig Salz. Denn ohne Salz ist es einfach nichts. Ohne Salz ist alles blöd. Ohne Salz ist es definitiv so, dass alles fad ist. Salz muss im Prinzip überall rein. Selbst in einen Kuchen gibt man auch eine Prise Salz mit dazu. Und ess mal ein Stück Brot, wo kein Salz drin ist. Das schmeckt irgendwie, da fehlt was. Und zwar, da fehlt wirklich was. Ja. Uns ist das mal zu Hause so gegangen. Wir haben vor langer Zeit haben wir begonnen, Brot zu backen. Und da war uns das irgendwie nicht bewusst. Und dann hat man das Salz vergessen. Und dann schneidest du runter. Oh, das duftet so toll und alles wunderbar. Und dann beißt du rein und dann... Also da fehlt was. Als wir dann Salz reingegeben haben, nicht zu knapp, dann passte das. Dann war da wirklich Geschmack dahinter. Und das ist wichtig. Salz war nicht nur damals ein wichtiges Hausmittel, auch für viele andere Dinge. Mit Salz und kaltem Wasser zum Beispiel kann man sehr gut Blutflecken aus Kleidung reinigen. Mit Salz kann man Dinge, Lebensmittel haltbar machen. Damals und auch heute. Mit Salz hat man auch Wunden gereinigt. War ein wichtiges Hausmittel. Es hat aber auch noch eine ganz wichtige andere Eigenschaft. Ohne Ingwer können wir ohne Zweifel leben. Das geht, das funktioniert. Auch wenn manche meinen, das ist vielleicht nicht ganz so cool. Aber ohne Ingwer, Das geht. Das schmeckt manches vielleicht anders, aber eben nicht fad. Aber ohne Salz, das geht gar nicht. Wir können ohne Salz definitiv nicht überleben. Das geht nicht. Keine Chance. Wir brauchen das Salz für unseren Körper. Wenn wir aber, und der eine oder andere war bestimmt schon mal draußen am Strand, am Meer und war da mal beim Schwimmen, und wenn da mal so eine kleine Welle, schwupp, mal in unserem Mund ran schwappt und wir dann so einen ganzen Mund voll frisches Meerwasser drin haben, dann muss man sagen, das geht gar nicht. Das ist einfach eine Nummer zu viel. Was für mich dann heißt, was für uns heißt, wenn wir jetzt nur das Meerwasser hätten, keine Chance auf Überleben, oder? Keine Chance. Wenn wir also nur mit dem Meerwasser unterwegs sind, dann geht's auch nicht gut. Und ich komme auch nochmal zurück, weil ich vorhin sagte, mit Salz reinigt man auch Wunden. Das ist richtig. Aber selbst der Salzgehalt vom Meerwasser ist entgegengesetzt zu vieler Meinung, da ist der Salzgehalt zu hoch, um eine Wunde zu reinigen. Das entzündet sich leichter, als dass die Heilung beschleunigt wird. Also es kommt wohl auf die Dosis drauf an. Es kommt wirklich auf die Dosis drauf an. Und Salz auf Wunden, das geht auf gar keinen Fall. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das berücksichtigen, wenn es um das Thema Salz geht. Ihr seid das Salz der Erde. Salz auf Wunden, das geht gar nicht. Ich finde, wenn wir das Ganze mit einer Suppe vergleichen, der Punkt ist, sind wir diejenigen, die der Suppe einen guten Geschmack geben? Oder sind wir diejenigen, die die Suppe versalzen? Und darauf mag ich heute ein bisschen drauf eingehen. Nur so ganz am Rande. Nicht allzu viel. Wenn wir am Meer spazieren gehen, und da stelle ich mir so Meer, das Ganze so im Norden vor, an der Nordsee, da geht immer eine steife Brise. Und wenn uns da der Wind so entgegenkommt und wir gehen da eine Weile spazieren und dann lecke ich mal so an meinen Lippen, dann spüre ich, dass das ein bisschen salzig ist. Dann spüre ich, da ist Salz in der Luft. Und so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn eine Gruppe von Menschen mit zusammensteht und da ist ein Christ drunter. Dass man da so spürt, da ist ein Christ. Da ist ein Christ unter uns. Das spüre ich, das schmecke ich. Das tut gut. Und das ist nicht versalzen. Da höre ich gerne hin, da bin ich gerne mit dabei. Und nicht, das ist mir jetzt alles zu viel. Eine Suppe sieht man von außen überhaupt nicht an, ob sie jetzt versalzen ist oder nicht, ob sie recht fad ist oder ob es genau richtig ist. Mir sieht man das auch nicht an von außen, wenn ich jetzt das Salz bin. Da muss man einmal so ranschmecken. Und ich frage mich da immer für mich, bin ich jetzt derjenige, der zu fad unterwegs ist? Oder bin ich derjenige, der alles versalzt? Der einfach zu viel drauf gibt? Der einfach da mit seinem Salzkübel durch die Gegend rennt und einfach mal überall drauf gibt? Ich glaube, zu genau brauchen wir da auch nicht sein. Denn ein Salzkorn macht überhaupt nichts aus, da dürfen wir ganz ehrlich sein. Auch fünf, das macht überhaupt nichts, da dürfen wir nicht so genau sein. Aber dennoch muss unser Augenmerk schon drauf liegen, überhaupt Salz loszuwerden, Salz zu geben, uns zu erkennen zu geben, das ist total wichtig. Aber jedem anderen alles zu versalzen, das geht gar nicht. Salz sichert Überleben. Ist es zu viel, tötet es. Ohne Salz ist alles fad. Im Neuen Testament geht es ganz oft darum, wer Jesus eigentlich ist. Wer ist eigentlich Jesus? Ist er ein Scharlatan, ein Wundertäter oder ist er der Messias? Darüber haben sich die Menschen im Neuen Testament oft unterhalten und die wollten das wissen, die sind dieser Sache nachgegangen. Hier in diesem Abschnitt geht es nicht um Jesus. Hier in diesem Abschnitt, da geht es um dich und um mich, da geht es um uns. Da geht es um eine Zusage, die Jesus uns gegeben hat, jedem Einzelnen. Wer sind wir eigentlich? Wie ist es mit der Jüngerschaft und der Nachfolge? Wir sind, spricht Jesus zu uns, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und wenn ich das so höre und wenn ich das so lese, wenn ich das für mich höre und für mich lese, dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, wo ich anfangs sagte. Geht es um deinen Nachbarn? Geht es um deine Geschwister oder geht es ganz genau um dich? Also wenn ich das für mich genau höre und für mich annehme, dann sage ich, dann macht das was mit mir. Ich bin Salz und ich bin Licht. Das sagt Jesus zu mir. Das sagt Jesus zu mir ganz persönlich. Und wenn du magst, sagt es auch zu dir ganz persönlich. Jesus sagt dir, du bist wichtig. Du bist wichtig auf dieser Welt. Du bist Salz und du bist Licht auf dieser Welt. Denn ohne Salz kann man nicht überleben. Ohne Licht geht nichts. Ohne Licht wächst nichts. Ohne Licht ist kein Leben möglich. Ohne Licht wächst kein Baum, keine Pflanze, nichts. Licht ist wichtig. In den Ich Bin-Worten sagt Jesus auch von sich selbst, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Und genau das spricht Jesus hier uns zu. Du bist das Licht der Welt. Jesus hat so ein unglaublich großes Vertrauen in dich und in mich, dass er uns das zuspricht, dass er sagt, ich vertraue dir. Ich denke mir da manchmal, so wichtig bin ich jetzt auch nicht, oder? Ich habe auch meine Fehler, komme manchmal zu spät, ich bin nicht immer perfekt, ganz weit weg vom Perfekt, mache viele Dinge falsch, ich drücke mich auch falsch aus, bin unzulänglich und viele andere Dinge, die mich eben genau nicht auszeichnen, die einen Christen so nicht spiegeln sollten. Ich mache viele Dinge falsch, so ist es. Ich glaube aber auch, dass die Jünger damals, wo Jesus dieses Wort ganz persönlich auch zugesprochen hat, dass die auch nicht perfekt waren. Und das liest man auch immer wieder in den Evangelien. Die waren auch nicht perfekt. Auch wenn man das gerne hören möchte, dass die waren ja perfekt und bei mir ist ja deswegen und überhaupt. Nö, das ist nicht das Thema. Jesus spricht dir das nicht zu, dass du Salz und Licht bist, mit einem Wenn-Dann. Du musst erst mal 7 Semester studieren. Du musst erst mal getauft sein. Du musst erst mal 47 Mal im Gottesdienst gewesen sein. Du musst erst mal die Predigt von dem oder jenem Thema angehört haben. Dann kannst du Salz und Licht sein. Da ist kein Wenn-Dann dahinter. Das ist einfach eine Zusicherung, das ist eine Feststellung. Das ist eine Feststellung für dich und für mich. Du bist Salz und Licht für diese Welt. Du bist es. Ohne Wenn und Aber. Jesus hat eine unglaublich hohe Meinung über dich. Über dich ganz persönlich. Und genau deswegen spricht er genau dir das zu. Salz und Licht ist unglaublich wichtig für diese Welt. Wir als Nachfolger Jesu sind ebenso unglaublich wichtig für diese Welt. Durch uns sollen die Menschen sehen und erkennen, wie Gott ist. Für uns, durch unser Handeln, durch unsere Worte, durch unsere Werke, durch das, wie wir sind, sollen wir den Menschen einen Geschmack geben auf Jesus Christus, damit sie Jesus Christus näher kennenlernen wollen. Damit da ein erster Schritt gemacht werden kann. Deswegen sollen wir Salz und Licht sein, in jedem einzelnen Augenblick. Eins ist definitiv sicher, ohne Salz und Licht geht nichts. Nichts auf dieser Welt. Wir können weder überleben, Pflanzen können nicht wachsen, wir können auch nicht wachsen. Wenn Menschen zu viel in der Dunkelheit sind, dann werden sie total depressiv. Das sieht man im äußersten Nordrand in Europa, wenn dort die Wintersonnenwende ist und wenn da ganz, ganz wenig Tageslicht ist, da werden die Leute ganz, ganz schnell ganz depressiv. Aber da ist immer ein Ende in Sicht. Und genau deswegen sollen wir Salz und Licht für und in dieser Welt sein, damit hier keiner depressiv werden muss, damit Licht da ist, damit sein Licht durch uns in diese Welt scheinen kann. Abschließend möchte ich mit einem Vers aus Kolosser Kapitel 4, den Vers 6. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Worte geschenkt hast, Herr. Dass du uns deine Zusagen geschenkt hast, dass du uns Worte der Hoffnung, des Friedens, der Freude und der Zuversicht geschenkt hast, für heute und für morgen und für jeden einzelnen Tag. Danke, dass du uns zugesichert hast und uns zugesprochen hast, dass wir Salz sein sollen, dass wir Salz sind, dass wir Licht sind für diese Welt, Herr. Danke für dein Wort, Halleluja. Amen.